Ich beginne mit einem Gebet. Ich fühle mich unwürdig, von dir erwählt und berufen zu sein, unwürdig der großen, überraschenden Liebe, die du mir gezeigt hast. Ich fühle mich so unwürdig, von dir eingeladen zu sein, dein Leben zu teilen. Am liebsten möchte ich dir sagen, dass ich deine Einladung nicht annehmen kann, aber du lässt mich verstehen, dass Unwürdigkeit kein Grund ist, mich dir zu entziehen. Du kanntest sie, ehe du mich riefst. Ich fühle mich unwürdig, aber gerade deswegen ganz geliebt, nicht weil ich gut bin, es verdiene oder Talente habe, sondern einfach, weil ich bin, weil du mich geschaffen hast. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Radio Horeb Familie, die Sie an den Exerzitien teilnehmen. Wir haben heute Morgen schon im ersten Vortrag betrachtet, wie Gott die Initiative ergreift, den Dialog eröffnet und wieder eröffnet nach dem Sündenfall und den Menschen sucht. Bei Gott kann man immer nur von der Herzensbeziehung sprechen. Und die Beziehung Gottes zu den Menschen betrifft das Herz des einen wie des anderen. Cor ad cor loquitur, das war der Wahlspruch von Kardinal John Henry Newman. Das Herz spricht zum Herzen. Es geht also nicht um irgendeinen sachlichen Austausch. Es geht um die Mitteilung seiner selbst. Ich sagte schon, Gott ist Äußerung. Gott geht aus sich heraus. Gott ist Entäußerung. Gott ist Liebe. Und der Mensch ist dazu geschaffen, sein Ebenbild zu sein und ebenso zu lieben. Und man staune, man kann es kaum fassen. Zu lieben, wie er liebt. Jesus sagt das ja, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Wir können in derselben Qualität mit Gott in Verbindung treten, wie er mit uns in Verbindung tritt. Kommunizieren, sagt man. Auch die Kommunion ist nichts anderes als ein solches Herz zu Herz eins werden mit dem, der uns unendlich liebt und der uns sucht, bis er uns gefunden hat, weil er uns in uns etwas Schönes, etwas Wunderbares sieht, das wir meist an uns selber gar nicht mehr sehen. Also da hat das Gebet seinen Ursprung. Gott ergreift die Initiative, er spricht zuerst zu uns. Und ich sagte, im Tiefsten ist das Gebet ein innerer göttliches Geheimnis, der Vater und der Sohn im Heiligen Geist in einem Gespräch. So wie es auf dieser ostkirchlichen Ikone der heiligen Dreifaltigkeit dargestellt ist. Deswegen müssen wir uns nicht wundern, sondern müssen es als eine ganz wichtige Tatsache betrachten, dass Jesus in seinem Leben ein Beter war. Man kann sagen, er lebte im unaufhörlichen Gebet. Das heißt nicht, dass Jesus einen Rosenkranz nach dem anderen gebetet hat. Das ist nicht das unaufhörliche Gebet, ganz abgesehen davon, dass es dafür ja auf die Weise keinen Adressaten gab, wie wir zur Gottesmutter beten. Aber er war beständig im Gebet, und zwar, wie der heilige Paulus das einmal in seiner berühmten Rede auf dem Areopag den Athenern gesagt hat. Gott ist nicht fern auf irgendeinem Olymp, unerreichbar für uns Menschen, der sich gnädig ab und zu mal vielleicht uns Menschen zuneigt, sondern in ihm leben wir. In ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir. Allein dieses Bewusstsein in sich lebendig erhalten, ist das Gebet. Das Gebet bedeutet, ich bin mir ständig seiner liebenden, mich umfangenden Weise bewusst, dass er immer da ist, dass seine Liebe mich umfängt, dass er mich anschaut, dass er mir sein Angesicht zeigt, dass er mir sein Herz schenkt. In diesem Bewusstsein lebe ich, aus diesem Bewusstsein handle ich und denke ich. Das ist das Wesen des Gebetes bei Jesus gewesen, immer mit dem Vater vereint zu sein. Und dann gibt es natürlich die vielen, vielen Stunden im Leben Jesu, in denen er sich zurückzieht an einen einsamen Ort, wie es heißt, um zu beten. Man könnte doch meinen, ja Augenblick, er ist doch Gott, er braucht doch kein Gebet. Und nein, es ist das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes im Gespräch zu sein. Und so ist er immer im Austausch mit dem Vater im Heiligen Geist. Und alles, was er tut, bekommt von dort her im wahrsten Sinne seine Information, wird von dort innerlich geformt. So heißt es zum Beispiel, dass Jesus, nachdem er eine ganze Nacht auf dem Berg, auf einem einsamen Berg gebetet hat, heruntersteigt und aus seinen Jüngern namentlich 12 beruft, die er für seine engere Nachfolge und für eine bestimmte Sendung ausersehen hat. Wir können uns vorstellen, dass er eine ganze Nacht mit dem Vater im Gespräch ist und der Vater ihm diese Namen gesagt hat. Dass also Jesus auch da im Gehorsam gegen den Vater hörend gebetet hat. Der Vater hatte ihm etwas zu sagen. Noch einmal, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Er hat also immer den Willen des Vaters abgefragt. Und manchmal war es ihm wirklich schwer, den Willen des Vaters zu vollbringen. Nicht nur im Leiden am Kreuz, da hat er gerungen, sondern auch sonst, wenn zum Beispiel ein Kranker zu ihm kam und hat um Heilung gebeten. Und dann hat Jesus manchmal geseufzt. Dieses Seufzen Jesu, das war sicherlich auch so ein Seufzen, das sich an den Vater richtete. Jetzt soll ich diesen Menschen heilen. Und ich weiß doch, dass dieses Wunder der Heilung wieder völlig missverstanden wird. Wir kennen ja diese Passagen aus der Heiligen Schrift, wie da 10 Aussätzige geheilt wurden, nur einer kehrte zurück, die anderen haben es rumposaunt und damit Reklame gemacht und haben Jesus zu einem Wunderarzt erklären wollen. Und für Jesus war es schwer, sich in dieses falsche Licht gerückt zu sehen. Er wollte ja nicht der Superstar sein. Er wollte ja keinen Personenkult. Es ging ihm doch um den Vater, um die Ehre des Vaters. Dein Name werde geheiligt, das wollte er. Aber sich nicht in den Mittelpunkt rücken. Sie wollten ihn zum König machen nach der Brotvermehrung. Jesus zieht sich zurück. Er wird immer missverstanden. Das Seufzen. Das Seufzen hat sicherlich auch noch einen anderen Grund, weil er in der Krankheit und in der Besessenheit des Menschen immer auch dem Bösen begegnet. Und diese Begegnung mit dem Bösen ist das Kampffeld, auf dem er sich befindet, hier auf der Erde, was ja ganz kondensiert dargestellt wird in der dreifachen Versuchung in der Wüste. Und so heißt es einmal bei Lukas im Kapitel 11, Jesus betete einmal an einem Ort und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und so weiter. Warum haben die Jünger diese Bitte an ihn gerichtet? Denn sie waren ja Beter. Sie waren ja solche, die auch am Sabbat in der Synagoge den Wortgottesdienst mitgefeiert haben. Sie waren ja solche, die auf der Suche waren nach der Erfüllung der Verheißungen des Messias. Denken wir an Andreas und Johannes, die bis zum Jordan gelaufen sind, um Johannes zu treffen, den sie vielleicht für den Messias hielten. Also sie waren fromme Leute auf ihre Weise. Sie haben gebetet. Sie haben sicherlich die Psalmen auswendig gekonnt. Aber nein, im Gebet Jesu lag etwas Besonderes. Das spürten sie, das beobachteten sie. Wenn er vom Berg herunterstieg, dann mag es manchmal so gewesen sein, es wird ja nicht näher ausgeführt, wie wenn Mose vom Berg Sinai herunterstieg und sein Antlitz leuchtete. Sie spürten, diese Verbindung zum Vater hat ihm eine besondere Intimität verliehen und eine Vollmacht verliehen, die ausstrahlte auf die anderen. Es wird ja vom Leben des heiligen Franz von Assisi zum Beispiel berichtet oder vom Leben des heiligen Starets Seraphim von Sarov. Wenn sie beteten, dann war die ganze Umgebung in ein helles Licht getaucht. Einmal in Assisi, also Portiuncula, so stark, dass die Feuerwehr sogar anrückte und meinte, es sei ein Brand ausgebrochen. So hell war alles erleuchtet um den betenden Franziskus. Man kann sich vorstellen, dass um Jesus auch eine, wenn man so sagen will, eine Aura des Gebetes da war. Und die Jünger waren fasziniert und etwas ging auf sie über von ihm. Und sie wollten das auch haben, diese Intimität mit dem Vater. Das hat sie fasziniert. Und Jesus hat sie das Gebet gelehrt, das er in der Bergpredigt noch ausführlicher formuliert. Da sagt er nämlich im 6. Kapitel der Bergpredigt: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Diese Lehre Jesu ist Teil seiner Bergpredigt und wir wissen, die Bergpredigt ist eigentlich programmatisch. Sie enthält im Grunde die ganze Lehre Jesu, wenn man will. Es sind 3 volle Kapitel, das 5., 6. und 7. Kapitel bei Matthäus, das die Bergpredigt beinhaltet. Viele verwechseln das, sie sagen, die Bergpredigt seien die 8 Seligpreisungen. Die sind sozusagen der Prolog dazu oder das Präludium zu der Bergpredigt. Aber die Bergpredigt ist ein Programm, vor allem ein Programm der Innerlichkeit. Und das ist ja auch etwas, was mit dem Gebet zu tun hat, der Innerlichkeit. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, wenn ihr betet, dann macht keine verschrobenen Gesichter und stellt euch nicht vor die Leute hin und mimt da den Frommen, sondern geht in stille Kämmerlein. Der Vater, der ins Verborgene sieht, der wird euch auch dort hören. Oder wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht, um gesehen zu werden von den Leuten, sondern tut es im Verborgenen. Und wenn ihr Almosen gebt, dann nicht mit großer Geste, damit jeder sieht, was ihr für wohltätige Menschen seid, sondern tut es im Verborgenen so, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. So sollen wir es machen. Also ist eine Hinführung zur Innerlichkeit. Und wenn er die Bergpredigt am Ende des 7. Kapitels mit folgenden Worten beendet: Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wenn Jesus also so die Bergpredigt beendet, mit diesen Worten will er sagen, sie hat eine im wahrsten Sinne des Wortes fundamentale Bedeutung. Du hast ein Fundament. Dein Haus ist auf Fels gebaut. Und dazu gehört eben auch das Gebet des Vaterunsers. Es ist das fundamentale Gebet. Der heilige Augustinus hat das Vaterunser genannt, die Urform unserer Wünsche. Da ist alles drin, was der Mensch erbitten und ersehnen kann. Alles. Deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass Jesus den Jüngern ganz selten einmal eine spezielle Gebetsbitte vorgelegt hat. Es gibt eigentlich nur drei Stellen in der Heiligen Schrift. Die eine, wir haben es eben gehört, das sind die Bitten des Vaterunsers, die uns beim ersten Hören befremdlich vorkommen, weil sie den Eindruck erwecken, gar nicht eigentlich unsere Wünsche zu artikulieren, die wir haben. Wir haben ja viel mehr Wünsche, als wir da so im Vaterunser sagen. Dann gibt es noch die Gebetsbitte, die Jesus uns ans Herz legt. Und das ist wichtig, um Arbeiter im Weinberg. Das hat er ausdrücklich als eine Gebetsbitte erwähnt. Und wenn er eine solche Bitte als seine Gebetsbitte erwähnt, dann bedeutet das, dass jeder, der um Arbeiter in der Ernte bittet, auch erhört wird. Weil dieses Gebet ein Jesusgemäßes Gebet ist. Und dazu sagt ja Jesus, alles, was ihr in meinem Namen erbitten werdet, werdet ihr erhalten. In meinem Namen. Es gibt es wieder ganz Schlaue, die ihre ganz persönlichen, oft egozentrischen Wünsche wieder an Gott richten, immer sagen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Wie oft habe ich das bei irgendwelchen Charismatikern schon gehört, wenn sie dann sagten, in Jesu Namen. Ja, damit kann ich Gott auch nicht bewegen. Es kann sein, dass meine Egozentrik in Jesu Name eingepackt wird. Dann ist es auch nicht das Jesusgemäße Gebet. Aber eines kann man sagen, wenn Jesus uns diese Bitte ans Herz legt, um Arbeiter im Weinberg zu beten, wird diese Bitte erhört. Ich erinnere mich an eine Begegnung, die ich vor einem halben Jahr hatte mit einem Amerikaner namens David Craig. Vielleicht schon mal gehört, dieser David Craig, ein Laie, ein frommer Laie, der eine Gebetsbewegung begründet hat, die sich nennt Adoration for Vocations, also Anbetung um Berufungen. Und das Ganze wurde ausgelöst durch die Einladung von Papst Johannes Paul II. Zu seinem 50-jährigen Priesterjubiläum, zu dem er alle Priester der ganzen Welt, die im selben Jahr mit ihm das 50. Priesterjubiläum feierten, eingeladen hat nach Rom. Das waren natürlich einige hundert oder tausend. Und David Craig kam damals auf die Idee, Geld zu sammeln für Monstranzen, die er kaufte. Das waren ungefähr 150 Monstranzen, die er nach Rom geschleppt hat und dem Papst vor die Augen hingestellt hat und sagte, er möge doch diese Monstranzen segnen, denn die sollen in vielen Pfarreien sollen sie bei der Anbetung um Berufungen dienen. Und er selbst fing an in seiner Pfarrei, wie gesagt, er war ein Laie, nicht ein Priester, in seiner Pfarrei den Pfarrer zu bewegen und die Pfarrgemeinde das ewige Gebet rund um die Uhr einzuführen. Und er sagt, unsere Pfarrgemeinde ist ungefähr 60 Jahre alt. Und in diesen 60 Jahren hatten wir nie eine Berufung zum Priester oder Ordensstand. Und als wir diese Anbetung eingeführt haben, Adoration for Vocations, hatten wir innerhalb von 30 Tagen zwei Berufungen. Jesusgemäßes Beten. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Es gibt noch viele andere Beispiele dieser Art. Und dann gibt es noch eine dritte Bitte, die Jesus uns ans Herz legt. Die Bitte um den Heiligen Geist. Auch das ist eine ganz wichtige Bitte. Bitte um den Heiligen Geist. Da denke ich auch wieder an Serafim Sarow, der einmal einem Großgrundbesitzer begegnete, der ihn aufsuchte, da in seiner Einsamkeit. Und Serafim, der in den Herzen der Menschen lesen konnte, sagte zu dem Großgrundbesitzer: Ich weiß, was dich umtreibt schon seit Jahren, worauf du eine Antwort suchst, nämlich auf die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Und das will ich dir sagen, der Sinn des Lebens ist die Erlangung des Heiligen Geistes. Wer hätte diese Antwort gewusst? Das ist der Sinn des Lebens, die Erlangung des Heiligen Geistes. Im Grunde heißt das doch nichts anderes, dann bist du wirklich ein Ebenbild und Abbild Gottes. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt und alle Sparten deines Lebens erfüllt mit seiner Gegenwart. Deswegen ist auch dieses ein Jesusgemäßes Gebet, und solche, die um den Heiligen Geist beten, werden immer erhört. Und es gibt noch andere Jesusgemäße Gebete, die man am Vaterunser gewissermaßen messen kann. Und das ist zum Beispiel das Gebet um das Heil und die Rettung eines Menschen. Das bedeutet nicht, dass er, wenn er krank ist, gesund werden muss, aber dass er gerettet wird. Denn Jesus ist auf die Welt gekommen, damit alle Menschen gerettet werden. Und deswegen ist das Gebet um die Rettung eines Menschen ein Jesusgemäßes Gebet. Das wird immer erhört. Deswegen hat einmal ein Bischof zu Monika gesagt, wie kann ein Kind solcher Tränen und Gebete verloren gehen? Das wird gerettet. Also wie gesagt, im Vater Unser hat man die Urform aller Wünsche zusammengepackt. Da steckt alles drin. Ich habe mich früher immer gewundert und manche etwas freikirchlich gesinnten Leute, die es nicht gewohnt sind, nach bestimmten Gebetsschemata zu beten, sondern immer dieses freie Gebet haben, die wundern sich da auch drüber, dass wenn man in einem bestimmten Anliegen bittet, die Oma ist krank geworden oder der Pfarrer so und so hat Krebs, wir wollen für ihn beten. Vater unser im Himmel. Ich denke, liebe Zeit, formuliert doch das Gebet. Formuliert doch, lieber Gott, mach doch den guten Pfarrer so und so wieder gesund, damit sein Krebsleiden geheilt werden kann. Nein, Vater unser im Himmel. Mit der Zeit habe ich gelernt, dass das gar nicht so falsch ist. Denn im Vater unser steckt alles drin. Und wenn sein Reich kommen soll, wenn sein Wille geschehen soll und sein Name verherrlicht werden soll, durch die Heilung dieses Mannes, dann wird er das auch tun. Also kann man wirklich das Vaterunser beten in allen Anliegen. Es ist die Urform und Zusammenfassung aller Gebete und ist das Jesusgemäßeste Gebet, das es gibt. Ja, man darf sogar noch ein Stück weitergehen. Man darf sagen, dass im Vaterunser eigentlich eine der kostbarsten Mitteilungen enthalten ist, die Jesus uns Menschen geschenkt hat. Nämlich seine Intimität mit dem Vater. Seine Intimität mit dem Vater teilt er uns mit in diesem Gebet. Mehr hat er auch nicht gebetet. Das war sein Innerstes. Das hat ihn bewegt, mit dem Vater die Verbindung zu suchen. Das war alles, was er an den Vater immer wieder herangetragen hat. Und er gibt uns Anteil an diesem Gebet durch seinen Heiligen Geist. Und deswegen ist das Gebet in besonderer Weise kostbar. Die heilige Therese von Avila hat einmal geschrieben: Ich muss staunen, wie in so wenigen Worten die ganze Kontemplation und alle Vollkommenheit inbegriffen ist, so dass es scheint, wir bedürften keines anderen Buches und brauchten nur dieses Gebet zu studieren. Da haben wir alles. Manche sagen, der heilige Bruder Klaus von Flüe habe hin und wieder von seiner Zelle aus eine Wallfahrt nach Einsiedeln zur Mutter Gottes gemacht und habe auf dem Weg dorthin nur ein Vaterunser gebetet. Und das war sein ganzes Beten auf dem Weg. Ein Vaterunser, aber ganz innerlich und ganz intensiv, wie man eben nur beten kann, als ein Mann des Gebetes, wie Bruder Klaus einer war. Das Vaterunser dient also, wenn es die Urform des Betens überhaupt ist und aller Wünsche des Menschen, dient uns also gewissermaßen auch als Regel zur Unterscheidung der Geister. Das heißt, wir sollten unsere Wünsche immer messen an diesem Gebet. Und dann können wir schon die Geister unterscheiden. Dann merken wir schon, ist das jetzt mein egoistisches Wollen oder entspricht es wirklich der Verherrlichung Gottes? Suche ich wirklich den Willen Gottes oder versuche ich, meinen Eigenwillen durchzusetzen? Und Sie wissen ja, wie raffiniert der Vater der Lüge ist, wie Jesus den Teufel nennt. Der Vater der Lüge bringt es immer wieder fertig, die unfrommsten Dinge in eine fromme Hülle einzupacken, sodass man meint, man würde zur Verherrlichung Gottes wirken und sucht doch nur sein eigenes. Wie oft kann man sich dabei ertappen? Es gibt ja dieses berühmte Bild oder Wort von Thomas Merton, der von der Moraltheologie des Teufels spricht und sagt, der Teufel sagt zu dir immer, du musst das tun, was der Wille Gottes ist. Das klingt ja so wunderbar, das ist die schöne Verpackung. Aber dann muss man mal den Inhalt untersuchen. Woran erkenne ich den Willen Gottes? Und dann sagt er, ja, den Willen Gottes erkenne ich daran, dass wenn mir jemand etwas befiehlt und ich innerlich kein gutes Gefühl habe oder es mir nicht gut geht oder ich kein angenehmes inneres Harmonie-Erfahrung habe, dann hat das mit dem Willen Gottes nichts zu tun. Wenn ein Oberer mir etwas befiehlt, muss ich bei mir auch innerlich ein Einverständnis einstellen. Wenn sich das nicht einstellt, dann muss ich mich darauf berufen, ich muss ja Gott mehr gehorchen als den Menschen und dann tue ich das, was ich will und nicht, was der andere will und dann liege ich genau richtig. Das ist die Moraltheologie des Teufels. Er packt also in eine Hülle des scheinbar Guten meine egozentrischen Dinge ein, die ich dann an Gott herantrage oder mein Eigenleben führe gegen Gott. Das ist die Gefahr. Das Vaterunser ist da eine radikale Regel zur Unterscheidung der Geister. Da kann man also wunderbare Erfahrungen machen und kann innerhalb von Sekunden den Willen Gottes erfahren, wenn man sich mal wirklich ganz, ganz nüchtern vor Gott hinstellt und sagt zum Beispiel, lieber Gott, ich habe zwar diesen und jenen Wunsch, aber ich will mich jetzt mal tabula rasa machen vor dir, wie ein unbeschriebenes Blatt. Ich will jetzt mal alle meine Wünsche zurückstellen. Schreib du drauf, was deinem Willen entspricht. Und dann kommt oft ein ganz anderes Ergebnis heraus. Und das kann man manchmal in Sekundenschnelle erfahren. Wenn man sein eigenes mal zurückstellt, beiseite tut. Das war übrigens eine Regel von geistlichen Begleitern, von großen Heiligen wie der heiligen Hildegard von Bingen, die diese Regel denen gegeben haben, die nicht recht wussten, ist das jetzt der Wille Gottes oder eine Täuschung des Satan? Wie kann ich das erfahren? Dann hat man ihnen gesagt, stell doch mal alles zurück, tu mal so, als hättest du nie was gehört. Mach dich tabula rasa, also mach dich zu einem unbeschriebenen Blatt vor Gott und lass ihn einfach draufschreiben, was seinem Willen entspricht. Das kann innerhalb von wenigen Sekunden passieren, dann weißt du, aha, da war etwas nicht in Ordnung oder es entspricht wirklich dem Willen Gottes und dient zu seiner Verherrlichung. Also wie gesagt, eine Regel zur Unterscheidung der Geister. Es gibt sonst, wie ich schon sagte, keine Bitten, die Jesus uns nennt, außer diesen Bitten des Vaters und des Vaterunsers und die Bitte um die Arbeiter im Weinberg und um den Heiligen Geist. Und ich habe ja schon zur Einführung gesagt, das Vaterunser gehört in der Urkirche zur sogenannten Arkandisziplin. Das heißt, es durfte der Öffentlichkeit nicht preisgegeben werden, weil es wirklich die kostbare Intimität Jesu mit seinem Vater war. Und deswegen wurde das Vaterunser erst bei der Taufe dem Täufling überreicht, wie das heute ja noch angedeutet bei jedem Taufritus geschieht, wo nach der Salbung mit dem Chrisam, nach der Überreichung des weißen Kleides und der brennenden Kerze das Vaterunser gebetet wird und zum ersten Mal artikuliert wird, was jetzt der Heilige Geist in dem Täufling betet. Denn das ist es, was der Heilige Geist in uns tut. Wir fragen uns, warum ist eigentlich das Vaterunser nicht der reine Lobpreis? Normalerweise hört man doch immer wieder auch in charismatischen Gruppen, das reinste und edelste Gebet ist der reine Lobpreis. Denn im Himmel werden wir immer Gott preisen. Warum sollten wir ihn nicht schon auf der Erde preisen? Warum so viele Bitten aneinander gereiht? Ich möchte sagen, das entspricht ganz schlicht und einfach dem Realismus, den Jesus ja noch klarer gesehen hat als wir. Dem Realismus, nämlich des erlösungsbedürftigen Menschen. Wir sind ja noch gar nicht des reinen Lobpreises fähig. Wir brauchen noch Heilung. Wir brauchen noch Erlösung. Der alte Mensch ist noch nicht ganz abgestorben. Der reklamiert ja immer noch seine Rechte. Er kommt ja immer wieder zur Sprache, setzt sich immer wieder durch, scheint uns noch voll im Griff zu haben. Und da brauchen wir den, der uns vom Bösen befreit, der uns das Brot gibt, das wir brauchen zum Leben, der uns aus den Versuchungen herausführt. Das brauchen wir einfach. Da müssen wir bitten. Es geht nicht anders. Also im Grunde sind wir hier auf der Erde, wenn man so will, defizitäre Wesen. Seit dem Sündenfall ist der Mensch ein defizitäres Wesen. Das ist Realismus. Und diesen Realismus der sogenannten Ur- und Erbsünde, den müssen wir immer vor Augen haben. Alle Systeme, vor allem auch politische Systeme, die diese Wahrnehmung nicht haben, sind gescheitert und haben schlimmste Dinge angerichtet. Denken Sie daran, dass der Kommunismus, der atheistische Kommunismus ja behauptet hat, der Mensch ist von Natur aus gut, nur die gesellschaftlichen Verhältnisse sind schlecht. Deswegen muss man die gesellschaftlichen Verhältnisse und wenn nötig mit Gewalt verändern und wenn nötig sogar mit Blutvergießen verändern, um endlich die vollkommene Gesellschaft herzustellen. Völlig falsch. Da wird der Realismus der Sünde einfach ausgeblendet. Man treibt dem Teufel oder versucht auszutreiben den Teufel mit dem Beelzebul. Das geht nicht. Also wie gesagt, deswegen besteht das Vaterunser aus Bitten. Das eine steht fest. Wenn wir einmal im Himmel sind, werden wir kein Vaterunser mehr beten. denn dann ist der Name Gottes verherrlicht, dann ist sein Wille in allem gegenwärtig und erfüllt und da ist sein Reich schon vollkommen da und da haben wir keine Bedürfnisse mehr nach dem, was unser Leben noch reicher machen könnte, wie das tägliche Brot, was immer das auch sei. Also dann ist alles erfüllt. Das Vaterunser ist ein Gebet für den pilgernden Menschen hier auf der Erde, der noch laboriert mit seinen Unfähigkeiten, mit seinen Fehlern, mit seinen Sünden, seiner Schuld und was ihn alles von Gott trennt oder belastet. Also wie gesagt, reiner Lobpreis wird erst im Himmel sein, aber das eine kann man sagen, das Vaterunser ist ein Gebet der Anbetung. Der Anbetung. Was versteht man eigentlich unter Anbetung? Im Psalm 95, den wir jeden Tag als Invitatoriumspsalm beten, da heißt es, lasst uns anbeten, den Herrn und so weiter. Und dann wird die Begründung angegeben. Denn er ist unser Gott. Das heißt, der Grund der Anbetung ist, dass ich ein Geschöpf bin und dass er Gott ist. Und wenn ich ihn Gott sein lasse und mich als Geschöpf verstehe, ist das reinste Anbetung. Ich habe das heute ja auch in der Predigt, glaube ich, erwähnt, als ich sagte, wie der heilige Franz von Assisi auf dem Monte Laverna immer nur stammelte, wer bist du, gütigster Herr, mein Gott? Wer bin ich, armseliger Wurm, dein Knecht? Das ist Anbetung. Gott, Gott sein lassen. Auch Gott, den unbegreiflichen Gott sein lassen. Ich verstehe ihn eigentlich normalerweise nicht. Ich denke an ein kleines Bild, das ein Gefangener in einer Gefängniszelle hatte, als ich ihn mal besuchte. Über seinem Tisch hing das Bild, besser gesagt der Spruch, Gott, ich begreife dich nicht, aber ich vertraue dir. Das ist Anbetung. Gott, Gott sein lassen. Und genau das geschieht im Vater unser. Sein Reich ist ganz anders als meine Vorstellung. Die Verherrlichung seines Namens widerspricht meinem egozentrischen Empfinden. Sein Wille, der an mir geschehen soll, widerspricht wiederum meinen eigenen Wünschen und meinen Sehnsüchten, die oft in eine ganz andere Richtung gehen. Und dann dem Herrn zu gestehen, dass er der Größere ist und dass er besser weiß, was für mich gut ist, dass sein Plan der beste ist. Das ist Anbetung. Wir Menschen sind eben noch nicht himmlisch, wir sind noch irdisch und sind noch nicht des reinen Lobpreises fähig und deswegen erbittet das Vaterunser genau diese Befähigung, nämlich einmal im reinen Lobpreis Gott anbeten zu können. Machen wir hier wieder eine Zäsur und beenden unsere Betrachtung, indem wir wieder gemeinsam dieses Gebet der Anbetung sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.